Er wird als einer der wichtigsten Momente im Leben beschrieben. Der Moment, an dem ein neuer Mensch geboren wird. 9 Monate wurde auf diesen Moment gewartet. Dann ist es soweit. Alles ist geplant oder auch nicht. Bisher lief alles gut oder auch kompliziert, wie auch immer. Nun soll es passieren, der Körper sendet eindeutige Signale, die Wehen setzen ein. Geburtshaus, zu Hause oder im Kreissaal. Die Geburt eines Kindes ist ein einmaliges Erlebnis und wird das Leben der Eltern grundlegend verändern. Viele berichten von größten Glücksgefühlen. Wie wichtig ist es, in diesem Moment in Ruhe und Geborgenheit zu sein? Doch was, wenn plötzlich alles anders läuft? Mehr als 200 Kinder wurden 2018 in Saalfeld geboren. Eines davon ist das Kind von Anna und Dero, die eigentlich anders heißen. Anna und Dero freuen sich auf das Kind, aber sie haben auch Respekt vor der Geburt.
Eine Geburt ist für beide, für Vater und Mutter, ein ganz herausragendes Ereignis im Leben. Für die Frau ist es überhaupt die verletzlichste Situation, in die sie geraten kann.
Beschreibt die Psychotherapeutin Irene Misselwitz diesen Moment. Und nicht nur für die Eltern ist die Geburt ein außergewöhnliches und entscheidendes Ereignis.
Die Gesamtsituation so einer Geburt, die kann darüber entscheiden, ob das Kind irgendwie ein Urvertrauen entwickelt in die Welt oder eben von vornherein schwer beschädigt wird. Also ich meine, eine Geburt ist immer eine traumatische Erfahrung für Mutter und Kind, also durch die Schmerzen, aber auch für das Kind. Drum ist es so wichtig, diese Situation zu schützen und das Maximum an Geborgenheit zu ermöglichen.
Für Anna und Dero war es am 10. Oktober 2018 soweit. Anna war schon ein paar Tage im Krankenhaus. Es ging ihr nicht gut, aber sie wurde gut betreut. Die Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen standen ihr bei. Auch Dero war bei ihr. Seine Anwesenheit war sehr wichtig, erzählt Anna später. Dero unterstützte sie, wo er konnte. Er gab ihr Sicherheit. Am 10. Oktober sollte das Kind auf die Welt kommen. Doch in den frühen Morgenstunden standen plötzlich 8 uniformierte Polizeibeamte in Annas Patientenzimmer. Dero müsse mitkommen. Sofort. Er würde jetzt nach Italien überstellt. Anna und Dero leben noch nicht immer in Saalfeld, sondern sind auf der Flucht und schließlich hier gelandet. Sie kommen von der Elfenbeinküste über Italien nach Deutschland. Seit einigen Monaten leben sie in Saalfeld. Doch da sie schon in Italien registriert wurden, ist Deutschland laut der sogenannten Dublin-Regelung nicht für ihr Asylbegehren zuständig, sondern das Land, das sie als erstes in der EU betreten haben, eben Italien. Und nun war es soweit, nun müsse zumindest Dero Deutschland verlassen.
Es war der Tag, an dem das Kind geboren wurde. Sie kamen, um mich zu holen, aus dem Krankenhaus.
Erzählt Dero von der Nacht. Die Beamten waren gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Ausländerbehörde zunächst in Deros Unterkunft. Als sie ihn dort nicht antrafen, gingen sie ins Krankenhaus. Dero fällt es nicht leicht, von diesem Moment zu sprechen.
Naja, das kann sich ja jede Person selbst vorstellen, wie das ist, wenn man gerade in einer sehr emotionalen Momentsituation ist, also werdender Vater, und dann kommt da schwer gerüstete Polizei an, um einen abzuholen. Also das ist natürlich erstmal ein Schock. Und das ist natürlich demütigend, dann aus diesem Moment gerissen zu werden. Und das ist ganz selbstverständlich, dass das wirklich das Intimste berührt, was auch im Grundgesetz unter Privat- und Familienleben festgehalten wird. Also das ist wirklich, ausnahmslos zu verurteilen, was dort passiert ist.
Das sagt Britta Rabe vom Grundrechtekomitee, einer Organisation, die sich um die Wahrung von Menschen und eben auch Grundrechten kümmert. Im Artikel 6 des Grundgesetzes ist festgehalten, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Wo, wenn nicht in dieser Nacht im Saalfelder Krankenhaus, hätte die Ausführung der Rückstellung des Vaters mit Blick auf dieses Grundrecht erneut beurteilt werden sollen? Doch so einfach und einleuchtend es scheinen mag, war es offensichtlich nicht. Für Rückstellungen nach der Dublin-Regelung ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Dort kam der Asylantrag an, dort wurde geprüft, ob ein anderes Land zuständig ist, und von dort aus gab es die Anordnung der Überstellung nach Italien. Die Überstellung an sich übernimmt dann die Ausländerbehörde vor Ort. Auf Nachfrage lag aus Sicht des Bundesamtes kein Grund vor, die Rückstellung des Vaters zu verschieben. Für Anna gab es aufgrund der bevorstehenden Geburt eine Abschiebebehinderung mit Bezug auf das Mutterschutzgesetz.
Bei einer rechtlich nicht wirksamen Ehe resultieren daraus jedoch keine Abschiebungshindernisse für den Kindsvater. Eine Vaterschaftsanerkennung hinsichtlich eines ungeborenen Kindes reicht allein grundsätzlich nicht aus. Die Schutzwirkungen des Artikel 6 Absatz 1 und 2 im Grundgesetz bestehen grundsätzlich erst ab der Geburt des Kindes.
So das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einer schriftlichen Stellungnahme. Anna und Dero waren traditionell verheiratet. Diese Ehe wird in Deutschland nicht anerkannt. Für Britta Rabe nicht nachvollziehbar.
Sich darauf zurückzuziehen, dass es traditionelle Ehen sind oder was auch immer, was sie da nicht anerkennen, das lässt ja diesen menschlichen Aspekt völlig außer Acht. Und das sind für mich, kann man nur davon sprechen, dass es Schreibtischtäter sind, die tatsächlich nicht wissen, was sie tun und sehr gnadenlos agieren.
Eine Möglichkeit dennoch, die Zusammengehörigkeit deutlich zu machen, ist die vorgeburtliche Vaterschaftsanerkennung, um die Anna und Dero sich gekümmert hatten. Aber auch die änderte aus Sicht des Bundesamtes nichts an der Situation. Die Rechtslage schien also klar. Anna und Dero erwarteten zwar ein Kind, das allein war jedoch kein Grund, zumindest Dero, nicht nach Italien zurückzuschicken. Ganz sicher war sich die Ausländerbehörde in Saalfeld offensichtlich aber doch nicht. So fragte sie wegen der bevorstehenden Geburt des Kindes beim BAMF noch einmal gesondert nach. Dieses bestätigte die erste Einschätzung und sah kein Abschiebehindernis für den werdenden Vater. Eine Einschätzung, die der Rechtswissenschaftler Wolfgang Billert nicht verstehen kann.
Also einmal ist sozusagen so eine Argumentation, es hat sich noch keine soziofamiliäre Beziehung hergestellt oder so. Die ist natürlich abwegig, ne? Weil, wie gesagt, das ist nicht Voraussetzung dafür, dass die Familie geschützt wird. Auch der abwesende Vater, von dem Kind abwesende Vater, ist durch Artikel 6 geschützt. Andererseits muss nach Artikel 6 das Kind auf der Welt sein, das ist richtig. Allerdings, wenn Sie sich die Logik unserer Rechtsordnung anschauen, die das ungeborene Leben ja schützt, ja, aus Artikel 1 und Artikel 2 Grundgesetz haben wir diese merkwürdige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Also der Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig, aber nicht strafbar unter bestimmten Voraussetzungen. Schwer zu verstehen für den Normalverbraucher, rechtswidrig, aber nicht strafbar, wenn. Also der Schutz des ungeborenen Lebens als Verfassungsgrundsatz ist außer Zweifel. So. Und ich denke schon, dass man Entscheidungen dann in diesem Umfeld auch irgendwie kohärent fällen muss, dass insbesondere dann, wenn eine Geburt unmittelbar bevorsteht, man nicht sagen kann, oh, wir haben noch 2 Stunden, bis das Kind mutmaßlich auf der Welt ist. Und in dieser Zeit wollen wir versuchen, ihn dann noch abzuschieben.
Auch wenn eine Familie aus rechtlicher Sicht erst ab Geburt des Kindes existiert, sieht Sabine Blumenthal vom Thüringer Flüchtlingsrat hier dennoch geltendes Recht verletzt.
Ist nicht nachvollziehbar für uns, denn es lag eine vorgeburtliche Sorgerechtserklärung vor, eine Vaterschaftsanerkennung, und das hätte eigentlich als Abschiebehindernis unserer Meinung nach gelten müssen, denn in dieser Dublin-III-Verordnung, also die Verordnung, die regelt, welches EU-Land ist zuständig, da ist eigentlich der Schutz von Familie sehr hoch angesetzt und auch der Schutz der Personen, die zueinander in einem engen Abhängigkeitsverhältnis stehen, also voneinander sozusagen abhängig sind. Und das war ja bei beiden der Fall. Die Frau bekommt ein Kind, braucht den Vater als psychosoziale Unterstützung. Und es war eine Familie, die im Werden ist und das hätte ein Abschiebehindernis sein müssen. Klar, das Kind war erst am nächsten Tag da, aber es war eine Familie, die sozusagen einen Tag später entsteht, also eine werdende Familie. Und gerade bei diesen Dublin-Sachen war auch nicht klar, wenn die Familie jetzt getrennt wird, wie kommen sie dann wieder zusammen? Also es ist rechtlich nicht klar, wäre nicht klar gewesen, ob die Familie danach wieder zusammenkommen kann. Die Frau hätte nicht sagen können, so, ich mache jetzt Familiennachzug aus Italien und so, das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Und deswegen wurde eine werdende Familie getrennt, obwohl unklar war, ob sie danach wieder zusammenkommen können. Also es ist genau für uns nicht nachvollziehbar und außerdem wurde auch das ungeborene Kind nicht geschützt, die Gesundheit der Mutter nicht geschützt. Die waren ja sozusagen unter purem Stress, weil sie lag in den Wehen und dann wird der Vater abgeschoben. Das ist einfach genau nicht möglich und nicht nachvollziehbar. Ja.
Die Rechtsauffassungen gehen hier also auseinander. In der alleinigen Tatsache, dass Dero in Kürze Vater würde, sah das Bundesamt keinen Grund, die Überstellung zu verschieben. Dass der Termin der Abschiebung jedoch direkt auf den Tag der Geburt fallen sollte, das konnte das Bundesamt nicht wissen. Es teilte uns schriftlich mit:
So liegt auch die Planung des Überstellungstermins im Verantwortungsbereich der Ausländerbehörde. Am Tag einer Überstellung sind die Vollzugsbehörden vor Ort anwesend und können auf mögliche Abschiebungshindernisse reagieren.
Doch was können generell Gründe sein, eine Abschiebung abzubrechen?
Die entscheidenden werden von BAMF wahrscheinlich schon geprüft worden sein. Das sind die Gründe, ob im Fall einer Abschiebung die Gefahr der Folter droht oder die Gefahr einer Todesstrafe droht. Dann gibt es natürlich in der Praxis sehr, sehr viel, also diese inlandsbezogenen Abschiebungsgründe, dass also nicht abgeschoben werden kann, weil keine Papiere vorhanden sind oder kein Land vorhanden ist, der den Betroffenen aufnimmt. Aber andere Abschiebungsgründe sind zum Beispiel unmittelbar bevorstehende Eheschließungen. Ja. Die muss allerdings unmittelbar bevorstehen, wirklich. Sie also muss schon terminiert sein beim Standesamt. Und ich würde sagen, also unmittelbar bevorstehende Entbindung in jedem Falle auch.
So Professor Behlert. Die Ausländerbehörde Saalfeld sah in der konkreten Situation keinen Grund, die Abschiebung zu überdenken. Auf Nachfrage von Radio Frei bezieht sie sich auf die Einschätzung des Bundesamtes. Gründe, die zu einem Abbruch führen können, seien lediglich in
akuten gesundheitlichen Problemen des Abzuschiebenden selbst
zu suchen, so die Pressestelle des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt.
Der reine Aufenthalt in einem bestimmten öffentlichen Raum, wie in diesem Fall einem Krankenhaus, stellt kein Hindernis für eine Abschiebung dar.
Jedoch ist ein Krankenhaus ein besonderer öffentlicher Raum. Er ist ein Schutzraum, so Helmut Krause, Arzt und Menschenrechtsbeauftragter der Thüringer Landesärztekammer.
Da gilt einfach, dass ein Mensch in einer körperlich oder psychischen Gefährdungs- und Ausnahmesituation schutzbedürftig ist und dass die Menschen, die die Behandlungskompetenz haben und auch per Behandlungsvertrag in der Pflicht stehen, ihre Schutzbefohlenen zu behandeln und zu sichern, dass die natürlich das Prä zunächst haben und jeder staatliche Eingriff muss entsprechend juristisch legitimiert sein.
Nun war Dero nicht als Patient im Krankenhaus. Dennoch hätte die Situation nach Einschätzung Helmut Krauses anders laufen sollen.
Ich meine, hier hätte es fernab von aller rechtlichen Grundsatzdebatte eines menschlichen Fingerspitzengefühls bedurft, zu begreifen, dass eine Frau in Wien in einer Umgebungssituation, wo sie auch in ihrer Sprachkommunikation sehr eingeschränkt ist, ich nehme an, die Menschen aus der Elfenbeinküste sprechen Französisch und eine afrikanische Sprache, aber sicher nicht ausreichend gut Deutsch, dass für Menschen in solch einer Situation natürlich Schutz der Familie auch bedeutet, das Dabeisein in einem so wichtigen Moment im Leben des Partners, der eben auch versteht und gegebenenfalls dolmetscht.
Dero war da, unterstützte seine Frau. Doch plötzlich war er weg. Er ging ohne Widerstand zu leisten mit. Vielleicht auch, weil die Situation zu übermächtig war. Der Widerstand, der kam später. In Begleitung von Polizeibeamten konnte Dero noch schnell ein paar nötige Sachen in seiner Unterkunft holen. Dann ging es nach Frankfurt zum Flughafen. Anna blieb in Saalfeld.
Quand il est parti, je me sentais toujours mal parce que je n'avais pas aucun soutien.
Als er weg war, ging es mir noch viel schlechter, weil ich keine Unterstützung mehr hatte. Er war meine Unterstützung. Er hat mir Wasser gebracht, hat mir die Hand gehalten, er hat mir Mut zugesprochen, er hat gesagt, alles wird gut. Als er weg war, habe ich mich sehr schlecht gefühlt. Ich habe die ganze Zeit geweint, die ganze Nacht, und dann hat sich die Geburt verspätet. Eigentlich sollte ich das Kind am 10. bekommen, und ich denke, wegen dieser Geschichte habe ich es erst am 11. bekommen. Es ging mir sehr schlecht. Ich habe nicht gegessen, nicht geschlafen, die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan. Am nächsten Morgen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich fühlte mich sehr einsam. Es war sehr schwer für mich. Es ist eine Geschichte, die ich nie vergessen werde.
Die eine Seite ist, dass Dero ausreisepflichtig war und die Ausländerbehörde dieser Tatsache mit ihrem Handeln Rechnung trug. Auf der anderen Seite hatte dies aber eben nicht nur Auswirkungen auf Dero selbst, sondern auch auf Ana, die zum Schutz der Schwangerschaft und zum Schutz des Kindes in Saalfeld bleiben konnte. Ana berichtet nicht nur davon, dass es ihr, nachdem Dero weg war, schlechter ging. Sie spürte auch, dass das Baby unruhig wurde.
Der seelische Stress der Eltern, der Mutter, überträgt sich selbstverständlich direkt auf das Kind. Bei der Mutter rast das Herz vielleicht und das kriegt das Kind mit und das irritiert das. Also früher gab es die Meinung, dass so Säuglinge oder Föten überhaupt nichts mitkriegen. Das hat man längst verlassen. Das hat sich wirklich erwiesen, dass das ganz sensible, vulnerable kleine Wesen sind, die ganz elementar mit der gesamtpsychischen und somatischen Situation mit der Mutter zusammenhängen. Und natürlich ist der Vater ganz elementar wichtig. Auch er hat schon eine Bindung zu dem Kind in seiner Fantasie. Er spürt das natürlich nicht und spürt die Kindsbewegung nicht, aber trotzdem ist es doch eine herausragende Situation, plötzlich Vater zu werden. Das macht niemand mit links. Und sonst ist es natürlich seine Aufgabe, seine Frau zu beschützen, sodass sie ein Maximum an Geborgenheit für diese Riesenanstrengung und diese Schmerzerfahrung haben kann. Und den Vater da mittendrin wegzuholen, also ich finde es in einer Weise unmöglich und unmenschlich und dumm. Also es ist ja ein Glück, dass es in Frankfurt unterbrochen wurde.
In Frankfurt sollte Dero in das Flugzeug nach Italien steigen. Doch dazu kam es nicht.
Als wir in Frankfurt waren, sind wir bis zum Eingang des Flugzeugs gegangen. Als wir dort ankamen, haben wir mittels Google-Übersetzer geredet. Der Polizist, der mit mir bis zum Flugzeug gelaufen ist, hat geschrieben, Deutschland habe entschieden, mich nach Italien zurückzusenden. Da habe ich angefangen, ihm zu erklären, dass ich nicht gehen kann, weil meine Frau heute ein Kind bekommt. Meine Frau ist im Krankenhaus. Und da hat der Polizist geschrieben, wenn ich mich weigere zu gehen, werden sie Gewalt anwenden. Aber ich habe darauf beharrt. Ich kann nicht gehen. Meine Frau ist im Krankenhaus, sie bekommt ein Kind. Ich muss bleiben, ich kann nicht gehen.
Daraufhin entschied die Bundespolizei, die Abschiebung abzubrechen. Jedoch nicht aus inhaltlichen Gründen. Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Bundespolizeipräsidiums teilte dies schriftlich mit.
Die besagte Person sollte am 10. Oktober 2018 gemäß Dublin-Verordnung mit Flug LH230 nach Rom überstellt werden. Hierzu wurde die Person im Vorfeld durch die zuständige Landesbehörde als unbegleitete Rückführung angemeldet. Sie wurde durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei Erfurt an die Bundespolizei übergeben. Entgegen der vorherigen Beurteilung stellte sich die Situation für die Bundespolizei so dar, dass eine Begleitung erforderlich gewesen wäre, diese aber kurzfristig nicht durch die Bundespolizei gewährleistet werden konnte. Aufgrund dessen entschied sich die Bundespolizei zum Abbruch der Maßnahme. Rückführungen auf dem Luftweg werden mit Sicherheitsbegleitung vollzogen, sofern andernfalls eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung an Bord des Luftfahrzeugs bestehen würde.
Doch warum wurde es Dero offensichtlich erst kurz vor dem Flug bewusst, dass er jetzt tatsächlich abgeschoben werden sollte? Er selbst sagt, ja, er hätte gewusst, dass er irgendwann wieder nach Italien müsse für sein Asylbegehren, aber er wusste nicht wann und er ging davon aus, über den Termin informiert zu werden. Die Ausländerbehörde teilte Radio Frei auf Nachfrage mit, dass Dero über seine Ausreisepflicht informiert wurde. Sogar fanden Ausreisegespräche und die Aufforderung zur freiwilligen Ausreise statt. Eine Äußerung, die Sabine Blumenthal vom Thüringer Flüchtlingsrat verwundert.
Also es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den Abschiebungen in das Herkunftsland, also in das Land, wo die Menschen die Staatsangehörigkeit haben, und Abschiebungen in ein anderes EU-Land, also diese sogenannten Dublin-Abschiebungen nach Italien oder Spanien. Denn bei zweiterem, also diese Dublin-Abschiebung, das war auch der Fall in Saalfeld, da ist die freiwillige Ausreise eigentlich nicht vorgesehen. Also da kann kaum jemand sagen, ach, ich will jetzt doch selber zurück nach Italien, weil stimmt, Italien ist ja zuständig, jetzt gehe ich selber. Das ist nicht vorgesehen, das ist auch kaum möglich, das zu machen, sondern da bekommen die Leute irgendwann die Nachricht, nee, Italien ist zuständig, Deutschland nicht, und irgendwann werden sie abgeschoben und die Leute sollen eigentlich warten, sozusagen. Sie können da nicht selber das beeinflussen. Sie können auch sagen, nee, in Italien bin ich obdachlos und das sind keine Zustände dort, und können da sozusagen vor Gericht gehen und sich dagegen wehren, aber sie können nicht selber ausreisen, das ist nicht vorgesehen.
Laut Ausländerbehörde wurde Dero schon im Sommer 2018 schriftlich über die Zuständigkeit Italiens und die folgende Rückführung informiert. Das heißt aber auch, seit Monaten war er im Unklaren darüber, ob und wie lange er bei seiner Frau und dem Kind bleiben könne.
Und man muss ja auch noch sagen, die Menschen, die zu uns flüchten, die flüchten ja nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern in der Regel haben sie schlimme traumatische Erfahrungen und dadurch sowieso ein Bruch in ihrem ganzen Lebensgefühl und Vertrauen in die Welt erfahren. Dann diese Abschiebebedrohung ist eine massive Verunsicherung und Ängstigung. Und dann noch das Geburtsereignis. Also die haben es dreifach, was normalerweise, also die Ängstigung und den Stress einer normalen Geburt, die kann man ja niemandem abnehmen. Aber die anderen Sachen kommen noch drauf und damit ist es besonders, schädigend. Das Tragische ist ja eben, dass die Situation der Eltern sich dann auf das Kind überträgt und auf die nächste Generation, dass also diese extreme Unsicherheit der Eltern unter Umständen das Kind lebenslang im Sinne eines fehlenden Urvertrauens, einer Unsicherheit und Ängstlichkeit prägt.
Anna ist jetzt schon viele Stunden allein. Sie ist unsicher. Sie hat Angst. Doch dann ist Dero wieder da.
La personne qui me manque est présent actuellement. Donc, ma morale était, comment je vais dire?
Normal.
Die Person, die mir gefehlt hat, war jetzt wieder da. Meine Stimmung war, naja, wieder normal. Ich kenne ein paar Frauen, die auch kamen, um mich zu unterstützen. Freiwillige. Sie haben von der Geschichte gehört und kamen, um mir zur Seite zu stehen, mir Mut zuzusprechen und mir zu sagen, dass ich stark sein muss, weil das Baby geboren werden muss. Sie sagten, ich muss an das Kind denken und meine Tränen abwischen und mich auf die Geburt konzentrieren.
Was ist da eigentlich passiert in dieser Nacht im Oktober? War es einfach nur ein tragisches Einzelschicksal, wie es in Zeiten von Migration und Wohlstandsängsten immer wieder vorkommen kann? Müssen wir sowas in Kauf nehmen? Kann die faktische Definition davon, ab wann eine Familie zu schützen ist, in solchen Momenten noch überzeugend sein?
Also, geschützt ist die Familie und die Familie ist die Einheit von Eltern und Kindern. Das heißt, wenn kein Kind vorhanden ist, dann ist auch bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Familie vorhanden. Allerdings ist es für mich sozusagen eine eklatante Form von Rechtsumgehung, wenige Stunden vor der Geburt eines Kindes eine Familie auseinanderzureißen, sagen mit der zynischen Begründung, gerade im Moment seid ihr ja noch keine Familie gewesen, ihr werdet sie erst heute Nachmittag sein.
So schätzt der Rechtsprofessor Wolfgang Behler den Fall ein. Es hätte also durchaus die Möglichkeit gegeben, die Rückstellung zu verschieben, als klar war, dass der Termin direkt auf die Geburt des Kindes fallen würde. Aber nicht nur die Ausländerbehörde habe hier falsch reagiert, so Sabine Blumenthal vom Thüringer Flüchtlingsrat.
Der Fall ist besonders skandalös, weil auf verschiedenen Ebenen die alle Schutzmechanismen nicht gegriffen haben. Also zum einen hat das BAMF schon entschieden, da eine Abschiebung einleiten zu lassen, obwohl sie wussten, dass da eine Familie am Entstehen ist. Also sie haben da bewusst gesagt, okay, da wird eine werdende Familie auseinandergerissen, da wird die Gesundheit von der werdenden Mutter und von dem ungeborenen Kind gefährdet. Dann war die Ausländerbehörde zuständig am Tag der Abschiebung. Die Mitarbeiterin und die Polizei sind in die Sammelunterkunft, haben dann festgestellt, dass der Vater nicht da ist, sondern im Krankenhaus ist, weil seine Frau ein Kind erwartet. Sie sind trotzdem ins Krankenhaus, sind trotzdem reingegangen ins Krankenhaus, was eigentlich auch nicht geht. Es müsste eigentlich Schluss sein an der Tür vom Krankenhaus für solche Zwangsmaßnahmen von Behörden. Haben dann festgestellt, dass die Mutter Frau wirklich in den Wehen liegt und haben trotzdem entschieden, den Mann mitzunehmen. Also das geht eigentlich alles gar nicht. Es ist menschlich undenkbar, dass jemand, der gerade ein Kind sozusagen bekommt, einfach abgeschoben wird, ohne sicherstellen zu können, dass die Familie danach wieder zusammenkommt. Also es ist einfach total unmenschlich und skandalös.
An dieser Stelle wird klar, wo aus Sicht des Flüchtlingsrates Änderungsbedarf besteht. Auch Britta Rabe vom Grundrechtekomitee nimmt die Ausländerbehörde in die Pflicht. Sie fordert:
Ja, dass es nicht nur darum geht, jetzt bestimmte Anordnungen durchzusetzen, sondern dass tatsächlich die Ermessensspielräume genutzt werden und dann tatsächlich menschlich entschieden wird.
Aber wie hätte die Sache von vornherein besser laufen können? Wie hätte eine Regelung aussehen können, wenn nicht die komplette Gesetzeslage in Frage gestellt sein soll? Wo könnte die Stellschraube sein, die es Anna und Dero für diesen Moment erträglicher gemacht hätte?
Da kann ich als Menschenrechtsbeauftragter nur appellieren, dass die entscheidenden Stellen in solch einer Situation eine Abstimmung herbeiführen müssen, die den Schutz der Familie und in dem Falle dann auch den Mutterschutz zumindest für solch einen, ich sag mal nach menschlichem Ermessen, Zeitraum von 6 Wochen möglich machen müssen und dann den Vollzug, der natürlich aus formal-juristischen Gründen dann erforderlich wird, dann angehen, aber nicht in dieser Stresssituation unter der Geburt.
So Helmut Krause von der Landesärztekammer. Auch Wolfgang Behlert plädiert für eine Schutzfrist, die die gesamte Familie betrifft. Solche Schutzfristen könnten gesetzlich verankert werden. Ebenso die Einordnung des Krankenhauses als Schutzraum, aus dem eben nicht einfach so abgeschoben werden kann. Solche Hindernisse bzw. Umstände, die bei Abschiebungen beachtet werden sollen, hat Thüringen in einem sogenannten Abschiebeerlass festgehalten. Seit 2016 sind demnach beispielsweise keine Abschiebungen direkt aus Schul- oder Kindertageseinrichtungen durchführbar. Diesen Erlass, um Krankenhäuser als Schutzraum zu ergänzen, wird Ende 2018 verstärkt diskutiert. Auch in der Landespolitik wurde dieser Fall mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. In einer Pressemitteilung bringt der zuständige Minister Dieter Lauinger sein Unverständnis zum Ausdruck. In seiner Sicht liegt jedoch die einzige Ursache in der Fehleinschätzung des Bundesamtes. Auch wenn Thüringen als Bundesland mit einer rot-rot-grünen Regierung in manchen Teilen der Migrationspolitik weiter sei als andere, könne es sich dem gesamtgesellschaftlichen Trend nicht entziehen, sagt Sabine Blumenthal vom Flüchtlingsrat.
Die gesellschaftliche politische Debatte geht gerade sehr viel um Erhöhung von Abschiebezahlen und Vollzugsdefizite, nicht die es gibt, und irgendwie am besten noch Kriminalität und Gefährder und so. Und es gibt auch sichere Gebiete in den und den Herkunftsländern. Also dass diese ganze Debatte um Abschiebezahlen, dass das natürlich auch einen Einfluss hat auf die Mitarbeiter von Behörden und Behördenhandeln und dass das schon ein Einfluss sein kann, dass da immer noch härter durchgegriffen wird.
Welche Auswirkungen Ermessenshandeln von zuständigen Behörden haben kann, haben Dero und Anna am eigenen Leib gespürt. Knapp 2 Monate später sitzen wir in Saalfeld zusammen. Anna und Dero ist der Schrecken dieser Nacht immer noch anzumerken. Sie werden es nicht vergessen. Die Frist zur Überstellung nach Italien ist für Dero mittlerweile abgelaufen. Sein Asylantrag wird jetzt in Deutschland geprüft.